Nachdenkseiten. Die kritische Website. Hannes Hofbauer. Die großen Medien bilden eine Brandmauer zum Schutz der autoritär verfügten Maßnahmen. Von Markus Klöckner, verantwortlich Redaktion. Die kritischen Stimmen zu den Einschränkungen der Grundrechte im Zuge der Corona-Krise mehren sich. Aus Österreich kommt jetzt ein Buch, in dem zahlreiche Autoren den Lockdown 2020 grundlegend hinterfragen. Mit deutlichen Worten äußert sich Hannes Hofbauer, Mitherausgeber des Buches, im Nachdenkseiten-Interview zum Agieren von Politik und Medien. Angst werde geschürt, notwendige Differenzierungen, wie etwa, dass neben den 9.500 Corona-Toten in Deutschland im selben Zeitraum 580.000 Menschen an anderen Ursachen verstorben seien, fehlten in der Berichterstattung. Ein Interview über Panikmache, das Milliardengeschäft Impfstoff und die Tabuisierung des Todes. Herr Hofbauer, wir erleben seit Monaten schwere Einschränkungen und Grundrechtseingriffe. Der Grund, das Coronavirus. Sie haben gerade ein Buch mit dem Titel Lockdown 2020, wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern, veröffentlicht. Warum dieses Buch? Der Ausnahmezustand, auch wenn er in Deutschland oder Österreich nicht so genannt wird, ist von Menschen, von Regierungen gemacht. Insofern sind es die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus, die unsere Grundrechte extrem einschränken. Das Virus selbst wird dazu benutzt, wie es im Untertitel unseres Buches heißt. Dieser Hinweis auf die Instrumentalisierbarkeit einer Gefahr erklärt schon zum Teil, warum sich mein Kollege Stefan Kraft und ich als zwei Verleger des Promedia Verlages entschlossen haben, ein Buch zum Lockdown 2020 herauszugeben. Nachdem bald klar war, dass es sich bei SARS-CoV-2 nicht um ein Killervirus handelt, sondern um einen für bestimmte Gruppen von Menschen sehr gefährlichen Erreger, wollten wir kritische Stimmen versammeln, die sich mit den sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen, psychologischen und, ja, auch medizinischen Kollateralschäden der Maßnahmen auseinandersetzen. Ich denke, es ist uns eine gute Mischung gelungen. Politik und Medien sind sich weitestgehend darin einig, dass die ergriffenen Maßnahmen richtig waren, aber auch die Aufrechterhaltung dieser Maßnahmen unbedingt notwendig ist. Abgesehen davon, dass Anfang des Jahres noch jene als Verschwörungstheoretiker galten, die von einer aus China kommenden großen Virusgefahr sprachen, drehte sich die offizielle Meinung rasch. Stimmen, die davor warnten, dass der Lockdown und die danach fortgesetzten restriktiven Maßnahmen unverhältnismäßig sind und sogar schlimmere Auswirkungen haben als die Viruserkrankungen selbst, wurden systematisch diffamiert und/oder verschwiegen. Schon die Einordnung von Relationen in der Berichterstattung galt als erster Schritt hin zur Leugnung der Virusgefahr. Differenziert wurde nur sehr wenig. Richtig. Dabei würde es doch ein viel entspannteres Bild geben, wenn man nicht nur wüsste, wie viele Menschen Tag für Tag positiv getestet werden oder wie viele an oder mit dem Virus sterben, sondern man auch eine Vergleichszahl angeben würde. So gelten mit Stichtag 9. Oktober 2020 in Deutschland 9.589 Menschen statistisch als Corona-Tote. Im selben Zeitraum starben insgesamt 580.000 Menschen. In Österreich wären den 852 Corona-Toten knapp 50.000 Gestorbene gegenüberzustellen. Würde diese Relation medial oder von Krisenstäben kommuniziert, könnte man den Menschen die Angst nehmen, was eigentlich Aufgabe von Politik und Medien wäre. In der Berichterstattung war eher das Gegenteil zu beobachten. Ja, stattdessen verstärkt sich bei mir der Eindruck, dass das Auftreten des Virus von vielen Seiten missbraucht wird. Würden Sie das bitte näher erläutern? Politisch verstärken sich autoritäre Strukturen, was zwar dann kritisiert wird, wenn es in Ungarn oder der Türkei passiert, worüber aber in Deutschland der Mantel des Schweigens gebreitet wird. Und wirtschaftlich befinden sich jene Sektoren im Aufschwung, die von der Corona-Krise profitieren. Für einen ganzen Komplex an biotechnischen, pharmazeutischen, digitalen und Kontrollunternehmen bricht ein neues, hochprofitables Zeitalter an. Wir erinnern uns an das Tagesschau-Interview vom 12. April, als der Programmierer und Multimilliardär Bill Gates am Ende seines fast 7 Minuten dauernden Interviews meinte, wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Dazu lud die ARD das Gespräch noch symbolisch auf, indem sie Gates ausgerechnet am Ostersonntag, dem Auferstehungstag, die neue Heilbotschaft verkünden ließ. Und tatsächlich fungieren die Anti-Corona-Maßnahmen als Heilbringer für Biotech- und Pharmakonzerne, deren Gewinnmargen ins Astronomische steigen. Einer der größten Pharmakonzerne, Novartis, konnte seinen Gewinn im ersten Quartal 2020 um 24% steigern und AstraZeneca, ein britisch-schwedisches Biotech-Unternehmen, verzeichnete für das ganze Jahr 2019 einen Reingewinn von 1,2 Milliarden US-Dollar, während es bereits für das erste Halbjahr 2020 1,5 Milliarden auswies. Da kommt auch einiges an Steuergeldern bei den Unternehmen an. In der Tat. Allein die EU hat bei AstraZeneca 300 Millionen Impfdosen bestellt, obwohl es noch gar keinen Impfstoff gibt. Multipliziert man diese Bestellung mit 12 Euro, was als Preis für eine Impfung kolportiert wird, dann fließen 3,6 Milliarden an Steuergelder für die erste Impftranche auf das AstraZeneca-Konto. Und damit ist erst ein Bruchteil der Menschheit geimpft, ohne dass man weiß, wie lange ein Schutz anhält. Es geht um Milliarden. Und die neuen Leitsektoren haben ihre Chance erkannt. Ein starker Staat sorgt für ihren Anschub, um den spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 2008 in einer Verwertungskrise steckenden Kapitalismus in einen neuen, profitablen Zyklus zu bringen. Nennen wir ihn einen kybernetischen Zyklus, in dem es neben der Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft als wesentlichen Faktor für Kapitalverwertung nun auch um die Körperlichkeit und die Erfahrungen des Menschen geht, um deren Komodifizierung, das heißt der Mensch wird zur Ware. Dass dafür Regierungen, meinungsbildende Medien und Kapital an einem Strick ziehen, erleben wir gerade. Wenn man aktuelle Umfragen betrachtet, sind die Zustimmungswerte zu den Maßnahmen ziemlich hoch. Wie erklären Sie sich das? Die Zustimmungswerte folgen der Berichterstattung. Um das zu illustrieren, fällt mir ein Beispiel aus einem anderen Bereich ein. Im Jahr 1991 wurden anlässlich des schleichenden Zerfalls der Sowjetunion mehrere offizielle Volksbefragungen durchgeführt. Im März stimmten 70% der Ukrainer und Ukrainerinnen für den Erhalt der Sowjetunion, im Dezember 90% für die Unabhängigkeit der Ukraine. Sie sprechen die Beeinflussung der Menschen durch Propaganda an? Genau. Propaganda kann in die eine oder in die andere Richtung fließen und spielt eine große Rolle bei der Beeinflussung von Massen. Zurück zu Corona. Seitdem die WHO eine Pandemie ausgerufen hatte und, wie wir wissen, sind die Gelder von privaten Stiftungen wie jener von Bill Gates für die WHO mittlerweile überlebenswichtig, wurden aus der offiziellen Erzählung alle Stimmen ausgeschlossen, die sich kritisch äußerten. Sie wurden regelrecht diffamiert. Nur wenige aktive Mediziner erhoben Einspruch und fanden bzw. finden die Einschränkungen kontraproduktiv. Einer von ihnen, Andreas Sönigsen, Leiter des Public Health Zentrums an der Medizinischen Universität Wien, hat in unserem Buch eine lesenswerte Analyse geschrieben. Gesundheit ist für ihn mehr als die technisch-medizinische Behandlung von Erregern. Da gehören soziale Faktoren dazu, eine stressfreie Arbeit und ein Leben ohne Angst. Erst langsam werden Stimmen wie die seine hörbarer. Stichwort Angst. Es gibt Protokolle des Bundesinnenministeriums, aber auch einer österreichischen Taskforce, die aufhorchen lassen. Würden Sie uns bitte sagen, was darin vorgeschlagen wird? In einem geleakten Strategiepapier des deutschen Bundesinnenministeriums vom 27. März 2020 ist von 1 Million Deutsche die Rede, deren Tode es durch harte Maßnahmen zu verhindern gilt. Und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz meinte am 30. März 2020 auf einer Pressekonferenz, bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Wir haben in einem Annex zum Buch sowohl kritische als auch panikverbreitende Stimmen zusammengetragen. Man wollte oder will also bewusst Angst schüren? Ja. Von einem wohlwollenden Standpunkt aus gesehen, kann man dies der Angst der zuständigen Stellen zuschreiben, etwas falsch zu machen. Oder es war schlicht eine Mischung aus Dummheit und unkritischer Zustimmung zu mathematischen Modellen. In Wien zum Beispiel wurden die Grünoasen wie der Garten von Schönbrunn gesperrt, obwohl es einem doch der Hausverstand sagt, dass die Gesundheit nicht besser wird, wenn man die Menschen in kleinen Wohnungen einsperrt und die Parks geschlossen werden. Ein kritischer Blick legt allerdings nahe, dass mit einer bewusst erzeugten Angst die Menschen willfähriger gemacht werden können. Das kann dann auch bei anderen Themen funktionieren. Es untergräbt die Grundlagen einer aufgeklärten Gesellschaft, wenn sich viele Menschen autoritären Verfügungen kritiklos beugen. Nicht alle Bürger akzeptieren die Maßnahmen. Es gibt Demonstrationen. Die Mediziner zeigen für diesen Protest aber überhaupt kein Verständnis. Wie erklären Sie sich, dass Medien so sehr gegen die Demonstrationen anschreiben? Das Interessante an dem Protest, an den Märschen der Freiheit, ist, dass die Teilnehmer aus der gesellschaftlichen Mitte kommen. Es gehen Menschen auf die Straße, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist, deren psychische Stabilität aus dem Gleichgewicht gerät. Meinungsbildende Medien und Politiker haben darauf reagiert, wie sie es gewohnt sind. Sie stellen diejenigen, die ihre Unzufriedenheit äußern, in ein radikales Eck oder überschütten sie mit bösartigen Unterstellungen. Rechtsradikale, Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker. Die großen Medien und der staatliche Rundfunk begleiten sowohl in Deutschland wie in Österreich den Ausnahmezustand von Anfang an nicht bloß wohlwollend, sie bilden eine Art Brandmauer zum Schutz der autoritär verfügten Maßnahmen. Darin zeigt sich die enge Verflechtung der Macht. Kapital, Staat und Medien sind in unserem sogenannten liberalen Demokratien eng verflochten. Das sieht man auch in anderen Fragen, wie zum Beispiel der Einstellung gegenüber der Europäischen Union. Kritische Stimmen kommen im Umkreis der Macht nicht vor. Unternehmer, Politiker und Medienleute treffen sich in entsprechenden Thinktanks, sie leben zunehmend in einer Blase. Wenn dann einmal jemand ausschert, was gar nicht so selten passiert, dann wird er schnell zur Persona non grata. Das gilt allen anderen als Warnung. Als Verleger kann ich diesen völlig verholzten Zustand unserer Gesellschaft beobachten, wenn ich auf der Suche nach Autorinnen und Autoren bin, die sich kritisch zu dieser oder jener Frage äußern sollen. Leicht fündig wird man immer bei Rentner und Rentnerinnen, die ihr Berufsleben oft stillschweigend in Institutionen hinter sich gebracht haben und jetzt über den Wahnsinn, den sie ertragen haben, schreiben wollen. Wir brauchen nicht mehr lange warten, bis heutige Entscheidungsträger nach ihrer aktiven Zeit kritisch zu den Corona-Maßnahmen Stellung beziehen werden. Das mag für sie persönlich dann befreiend sein, gesellschaftlich gesehen ist es allerdings ein Desaster. Wo sind eigentlich die kritischen Stimmen der Linken? Wir haben sie, wenn ich das so sagen darf, in unserem Buch Lockdown 2020 versammelt. Da schreibt beispielsweise André Hunko, Mitglied des Deutschen Bundestages, Die Linke, über die WHO und darüber, wer dort bestimmt, was gesund ist. Oder die österreichische Wirtschafts- und Sozialhistorikerin von der Universität Wien, Andrea Comlosi, widmet sich dem neuen Akkumulationsmodell, das durch die Krise einen Aufschwung erlebt. Joachim Hirsch wiederum, politikwissenschaftliches linkes Urgestein, legt sich gegen den Sicherheitsstaat 4.0 ins Zeug. Der bekannte Rechtsanwalt Rolf Gößner wiederum bringt seine Sorge um die Menschenrechte und den Rechtsstaat unter dem Pandemieregime zum Ausdruck und der Journalist Walter von Rossum nimmt die medialen Superspreader aufs Korn. In der politischen Arena ist es leider nicht das erste Mal, dass linke Stimmen zu heißen Themen weitgehend fehlen. Die EU habe ich schon genannt, aber auch die Frage der Migration wird von vielen Linken tabuisiert. Das eröffnet dann den Diskussions- und Handlungsraum für Rechte, was man von links wiederum als Beweis dafür sieht, dass man an dem Thema nicht ankommen soll. Ein fataler Zirkelschluss. Wie sieht aus Ihrer Sicht ein vernünftiger medialer, aber auch politischer Umgang mit dem Virusgeschehen aus? Das Virusgeschehen, wie Sie es nennen, wird die Menschheit begleiten. Es ist nicht das erste und es wird nicht das letzte sein. Allein diese Erkenntnis, die nur langsam durchsickert, würde den Umgang mit der Seuche radikal verändern. Testen, testen, testen ist offensichtlich nicht die richtige Strategie, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Es wird sich verbreiten, das sagen alle vernünftigen Stimmen. Die Hoffnung auf einen Impfstoff würde ich auch nicht zu hoch hängen. Auf eine wirksame Impfung gegen das AIDS-auslösende HIV-Virus wartet die Welt seit bald 40 Jahren. In Deutschland leben etwa 90.000, in Österreich etwa 15.000 mit HIV. Deeskalation bei den Maßnahmen und in der Sprache wäre längst angesagt. Dazu ist freilich Vorsicht geboten und Eigenverantwortung in den Mittelpunkt der politischen Agenda zu rücken. Nur so können wir verhindern, dass der Mensch, der einem auf einem engen Gehweg oder gar in der U-Bahn begegnet, als Feind betrachtet wird, als potenzieller Lebensgefährder, wie der österreichische Innenminister einmal in einem autoritären Ausritt jene bezeichnet hat, die sich nicht an Abstandsregeln und Ausgehverbote halten. Zuletzt sei mir noch eine flapsige Bemerkung erlaubt. Die Wahrscheinlichkeit, dass positiv getestete Personen an SARS-CoV-2 versterben, liegt, unterschiedlichen Studien zufolge, zwischen 0,1 und 3%. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben liegt bei 100%. In anderen Worten, die Hysterie um das Coronavirus ist auch der Tabuisierung des Todes in unseren Zentrumsgesellschaften geschuldet. Wir haben ihn aus dem Leben verbannt, obwohl wir wissen, dass er jedes Leben beendet. Anmerkung: Hannes Hofbauer hat, gemeinsam mit Stefan Kraft, das Buch Lockdown 2020, wie ein Virus dazu benutzt wird, die Gesellschaft zu verändern, herausgebracht. Es ist Anfang Oktober im Promedia Verlag erschienen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.